Herzlich willkommen zu Es kommt drauf an, dem Podcast von Elsa Potsdam. Mein Name ist Tizia Brenner, bei mir ist Johannes Pech und unser heutiger Gast ist der Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich denke, Ihre Person ist unseren Hörerinnen und Hörern bekannt. Würden Sie sich trotzdem einmal kurz vorstellen?
Ich bin Rechtsanwalt, ich lebe jetzt in Potsdam und bin der Abgeordnete des Wahlkreises.
Genau, Sie haben es schon angesprochen, Sie sind Rechtsanwalt. Was hat Sie damals dazu gebracht, Jura zu studieren?
Ich hatte mir lange überlegt, was ich denn studieren möchte und mich sehr früh entschieden, dass es genau Rechtsanwalt sein sollte. Deshalb habe ich auch Jura studiert und bin bis heute sehr froh, denn ich habe den Beruf ja auch nach dem Studium ausgeübt mit einem Schwerpunkt im Arbeitsrecht und wirtschaftsrechtlichen Fragen.
Haben Sie die Entscheidung, Jura zu studieren, jemals bereut?
Nein. Ich war sogar sehr froh, dass ich das Privileg hatte, an einer Reformausbildung der Juristenausbildung teilzunehmen. Es gab einmal das Experiment der einstufigen Juristenausbildung, das seine Vor- und Nachteile hatte, für mich aber nur Vorurteile. Auch die Tatsache, dass es zum Beispiel eine Regelstudienzeit gab, die mit Exmatrikulationsdrohung verbunden war, hat dazu geführt, dass ich trotz meiner ganzen Aktivitäten als Juso, als junger sozialdemokratischer Politiker, es geschafft habe, das Studium hinzukriegen. Und es war auch sehr schnell, denn ich bin in 6 Jahren mit dem Abschluss fertig geworden, mit der Befähigung, das Richteramt auszuüben, wie das dann ja heißt.
Ja, das ist allerdings ziemlich schnell. Sie haben schon erklärt, wäre so eine einstufige Juristenausbildung, die ja immer nur als Reformprojekt angedacht war, auch ein mögliches langfristiges Modell?
Das ist ja jetzt nicht gerade eine anstehende Debatte, wo sich viele drum kümmern. Aber für mich war das jedenfalls ein großes Glück und ich würde das gut finden, wenn auch viele andere davon profitieren würden. Zum Beispiel war es zu der Zeit noch, als ich dort studiert habe, in dem Fachbereich, der die einstufige Juristenausbildung in Hamburg organisiert hat, ein Common, dass man nicht zum Repetitor geht. Und das habe ich auch niemals gemacht.
Das ist spannend, dass Sie sagen, dass das keine Debatte ist, dass da irgendwie Reform besteht. Wir würden das nämlich fast anders sehen. Ich bekomme immer wieder Kritik an diesem Konzept der 2 Examen mit. Können Sie diese Kritik teilen?
Naja, ich habe ja profitiert von einer sehr guten Ausbildung, die für mich auch sehr schnell vonstatten gegangen ist und habe meinen Beruf sehr früh ausüben können. Das muss man ja auch sagen. Wer sich zum Beispiel für eine Laufbahn bei der Europäischen Union entscheidet, der oder die stellt dann fest, dass man als Berufsanfängerin, als Berufsanfänger zu den Ältesten zählt, während alle anderen schon viel früher mit ihrem Jurastudium fertig sind. Das sollte ja doch vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass nicht alles so bleiben muss, wie zu der Zeit, als Goethe sich um juristische Fragen bemüht hat.
Das stimmt allerdings. An immer mehr Universitäten wird ja jetzt genau aus dem Grund, dass eben Kritik an dem bestehenden System geäußert wird, besonders weil sehr, sehr viel Stress damit verbunden ist, dass man eben erst nach 5 Jahren ungefähr im besten Fall einen Abschluss hat. Deswegen wird an immer mehr Universitäten, wie auch an unserer Uni in Potsdam, ein Bachelor eingeführt. Sehen Sie das als sinnvolle Ergänzung?
Ich glaube, dass es in einer Welt, die internationaler wird, gut ist, wenn man einen Abschluss, den man hat, erklären kann. Und was ein Bachelor ist, kann man anderswo in der Welt gut erklären. Außerdem wird es wahrscheinlich nochmal unterstreichen, dass man bestimmte berufliche Laufbahn bereits mit dem ersten juristischen Staatsexamen einschlagen kann. Aber letztendlich bin ich ja auch darauf ausgewiesen, dass es am Ende, dass es zur vollständigen Ausbildung kommt. Und ich glaube, das wird auch für die Zukunft für die allermeisten wichtig sein.
Das stimmt allerdings. Vielen Dank für Ihre Einschätzung dazu. Wir würden gerne noch etwas mehr über Ihr Abgeordnetenamt sprechen. Dazu würde ich das Wort gerne an Johannes weitergeben.
Genau, und wir sind ja sehr glücklich, dass wir hier mit Ihnen sprechen können, denn Sie sind eigentlich eine der 3 Personen, die diese Frage beantworten können. Nämlich waren ja alle Bundeskanzler, bis auf Kurt-Georg Kiesinger, auch Bundestagsabgeordnete. Und diese Doppelrolle, wie sind denn diese beiden Rollen miteinander vereinbar so im Alltag?
Es gibt Staaten in der Welt, in der sich kaum jemand vorstellen könnte, dass es anders ist. Also zum Beispiel sind in Großbritannien Mitglieder des Kabinetts, fast immer auch Mitglieder des Bundes, des Parlaments, des Unterhauses. Und wenn man sich umschaut, ist das also in manchen demokratischen Staaten eine sehr langjährige Tradition. Ich fand immer, dass es gut ist, dass man sich direkt den Bürgerinnen und Bürgern stellt, und war immer stolz und bin es jetzt auch wieder, dass ich in dem Wahlkreis, in dem ich mich zur Wahl gestellt habe, auch direkt von den Bürgern und Bürgern gewählt worden bin. Immerhin ist das so ungefähr das höchste Amt, in das man direkt gewählt werden kann. Ich finde auch, dass es gut vereinbar ist, wenn man sowieso darauf aus ist, sich mit vielen zu unterhalten, und habe deshalb viele der Dinge, die ich mir in meiner ersten Zeit als Abgeordneter noch in Hamburg-Altona angewöhnt habe, auch fortgesetzt, als ich gar kein Abgeordneter mehr war. Zum Beispiel ständig die Bürgerinnen und Bürger an den verschiedenen Orten meines Wahlkreises zum Gespräch einzuladen, viele, viele zu treffen. Das erdet, das verschafft einem Einsichten, und letztendlich ist der Wahlkreis ja auch dazu da, die Bürgerinnen und Bürger mit diesem Mandat in den Fragen zu vertreten, die unser ganzes Land betreffen. Da geht es dann um die Handwerksordnung, genauso wie um die Frage, was machen wir denn nun, wo Russland die Ukraine überfallen hat. Und das gehört dazu.
Das stimmt natürlich. Verfassungsrechtlich sind Sie ja damit Teil von zwei Staatsgewalten, sowohl Legislative als auch Exekutive. Kann das gerade wegen der Kontrollfunktion der Legislative, kann es manchmal hinderlich sein im politischen Alltag?
Nein. Auch wenn ich gerne zugeben will, dass es auch funktioniert hat, wie es in Hamburg eingerichtet ist, nämlich dass wegen der alten Tradition die Mitglieder des Senats ihr Bürgerschaftsmandat verlieren, allerdings wiederkriegen, wenn sie aus dem Senat ausscheiden. Und ich war also in Hamburg, obwohl ich zweimal gewählt worden bin, nur ganz kurze Zeit Abgeordneter, weil kaum, dass ich das Amt angetreten hatte, wurde ich zum Bürgermeister gewählt.
So kann man es auch lösen. Wenn Sie sich denn für ein Amt von beiden entscheiden, Sie haben ja gesagt, das eigentlich höchst gewählte Amt ist der Abgeordnete, was würden Sie denn präferieren?
Das finde ich, ist jetzt keine Alternative, und man sollte sie dann auch nicht künstlich konstruieren.
Alles klar. Wenn wir jetzt wirklich auf den Wahlkreis zu sprechen kommen, was haben Sie denn in dieser noch jungen Legislaturperiode für Potsdam bereits getan?
Zunächst mal habe ich genau das gemacht, worüber wir eben gesprochen haben. Sehr viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder an verschiedenen Orten zu Gesprächen eingeladen. Ich bin rumgegangen, habe mich mit Vereinen, mit Initiativen getroffen, habe mich über die Situation von Betrieben informiert. Und so werde ich das auch weiterhalten. Es ist nämlich möglich, dass man sehr intensiven Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern hält, selbst wenn man Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Und das in dem eigenen Wahlkreis zu tun, ist natürlich dann besonders naheliegend, wenn man da auch wohnt. Und für mich war das deshalb auch ganz wichtig, dass ich, als ich jetzt erneut für den Bundestag kandidiert habe, es da mache, wo ich lebe, nämlich in Potsdam.
Stimme ich Ihnen zu, Kontakt zum Bürger ist auf jeden Fall wichtig. Wenn Sie jetzt auf die nächsten 3 Jahre schauen, haben Sie konkrete Anliegen, was Sie in Potsdam in dieser diffizilen Rolle als Bundespolitiker erreichen wollen?
Wenn man auf Potsdam blickt, dann gibt es natürlich ganz klare Herausforderungen, nicht nur für die Stadt, auch für die anderen Teile des Wahlkreises außerhalb der Stadt. Ein großes Thema ist natürlich der Verkehr, gerade wegen der Nähe zu Berlin und den vielen, die auf der einen, also in Berlin arbeiten oder aus Berlin kommen, in Potsdam und dem Wahlkreis tätig sind. Ein ganz großes Thema ist der Wohnungsbau. Die Mieten sind sehr hoch und für diejenigen, die sich eine Wohnung suchen, wird es schwierig. Das gilt gerade dann für junge Leute, also dass wir Unterkünfte bauen und errichten für Studentinnen und Studenten, für diejenigen, die irgendwo zur Schule gehen und eine eigene Unterkunft brauchen. Das halte ich jedenfalls für sehr, sehr zentral. Und das sind auch Anliegen, die man bundespolitisch unterstützen kann, indem wir den öffentlichen Verkehr aufbauen, indem wir den sozialen Wohnungsbau stark machen, indem wir Programme auflegen, wie das jetzt die Bauministerin tun wird, die sich an junges Wohnen richten. Und damit kommen dann ja viele Dinge zusammen, die für Potsdam wichtig sind, aber auch für unser ganzes Land. Und natürlich gehört dann auch all das andere dazu, was für das Leben wichtig ist. Bezahlbare Kitas zum Beispiel mit dem Programm, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, für eine Ganztagsangebote in den Grundschulen, für Qualität und gute Bedingungen in den Kitas, haben wir da als Bund unsere eigenen Beiträge zu leisten.
Wenn wir kurz mal bei der Bundespolitik bleiben, wir sind ja auch ein studentischer Verein. Sie haben ja am Wochenende das dritte Entlastungspaket angekündigt mit der Bundesregierung. Was ist denn da konkret für Studenten drin?
Zunächst mal war ja von vornherein bei den früheren Entlastungspaketen auch die Frage des Heizkostenzuschusses geregelt für diejenigen, die BAföG bekommen. Wir werden das auch wieder machen, aber wir werden jetzt auch eine Energiekostenprämie auszahlen an die Studentinnen und Studenten und die Fachschülerinnen und Fachschüler in Deutschland. Da werden wir mit den Ländern noch sprechen müssen, wie die zu den Studentinnen und Studenten kommt. Das ist ganz einfach, aber das kriegen wir auch noch hin. Okay. Und manche andere Dinge helfen auch, wenn wir also jetzt dafür Sorge tragen, dass nach dem ganz attraktiven 9-Euro-Ticket wir dauerhaft so etwas entwickeln wie ein digital buchbares Abo für den Zugang zum öffentlichen Verkehr zu einem bezahlbaren Preis, dann ist das doch ein guter Fortschritt.
Ja, um beim 9-Euro-Ticket nochmal kurz zu bleiben. Berlin ist ja sehr nah an Potsdam dran, an der Universitätsstadt. Und Berlin hatte da ja vor kurzem vorgeschlagen, dass bis das Bundesticket kommt, man für 3 Monate noch ein eigenes Ticket in Berlin einführt. Gerade weil jetzt viele Berliner zu den Potsdamer Unis pendeln. Wäre es ein Modell, bevor das Bundesticket kommt, dass Brandenburg sich da auch einschaltet? Würden Sie da appellieren?
Das ist ja in Brandenburg noch komplizierter zu entscheiden als im Stadtstaat Berlin mit den vielfachen Zuständigkeiten der kommunalen Ebene und der Landespolitik. Insofern wird das gar nicht so einfach gehen. Ich glaube, das, was zentral ist, ist, dass wir einen Weg finden, wie man eine langfristige Perspektive für die Zukunft entwickeln kann. Und da hat der Bund jetzt ein Angebot gemacht und sagt, wir finanzieren mit. Das ist übrigens ein Angebot, das natürlich, wenn es keine Sondertickets, Sonderpreise gibt für Schülerinnen und Schüler, für Studentinnen und Studenten, für Rentner und Rentner, was es alles so in den Verkehrsverbünden dieser Republik gibt, auch allen hilft, wenn man ein solches bundesweites Ticket hat. Aber es ist im Übrigen auch so, dass ich glaube, viele Autofahrerinnen und Autofahrer vielleicht umsteigen, wenn sie sagen, neben dem Auto können sie noch so ein Ticket buchen. Das ist dann zwar nicht so billig wie jetzt bei 9 Euro, aber dann können sie immer überall den öffentlichen Verkehr nutzen.
Wir sind gespannt auf die nächste Entwicklung und damit gebe ich zurück an Tizia.
Dankeschön. Wir haben ja bei Es kommt drauf an die Tradition, dass am Ende noch eine abschließende Frage gestellt wird. Deswegen würde ich gerne von Ihnen wissen, welchen Tipp Sie sich selber als Jurastudent gewünscht hätten, die Sie jetzt gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchten.
Ich würde eigentlich allen wünschen, dass sie das mit Herzblut machen. Und Jura ist gar nicht so fremd. Es ist sehr lebensnah und wenn man das einmal begriffen hat, versteht man auch das Recht.
Ich glaube, das ist etwas, was wir uns sehr gut zu Herzen nehmen sollten. Damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und Ihre Offenheit und wünschen Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern noch alles Gute.
Schönen Dank, alles Gute.